Vor genau 50 Tagen gab es die Nationalratswahl in Österreich und erst heute starten die konkreten Regierungsverhandlungen. Und damit schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Beide Seiten live.
Und ganz genau, heute Vormittag ist noch einmal sondiert worden und dann sind zu Mittag die Parteispitzen von ÖVP, SPÖ und NEOS vor die Kameras im Wiener Palais Eppstein getreten und haben den Start der Regierungsverhandlungen bekannt gegeben.
Ab Donnerstag geht es dann ganz konkret um die Inhalte. Aber kann das alles überhaupt noch scheitern oder eben nicht? Wir blicken gleich auf beide Seiten, hören uns aber zuerst noch die Verantwortlichen an.
Der Ausgang dieser Verhandlungen ist nach wie vor weiterhin offen. Das wird auch tatsächlich noch bei der einen oder anderen Frage auch ein steiniger Weg werden.
Ich bin vorsichtig optimistisch, dass uns das zu dritt gelingen wird. Dass wir gemeinsam alle dazu bereit sind, über unsere eigenen Schatten zu springen.
Es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass da alles in trockenen Tüchern ist oder alles schon fix ist.
Ja, also auch dazu gibt es natürlich beide Seiten, nämlich ganz konkret die Frage, wird das was mit der Dreierkoalition oder wird das nichts? Dazu jetzt bei uns im Studio Manuela Reidl und René Aach, beide aus unserer Puls24 Nachrichtenredaktion. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Willkommen.
Manu, wir fangen mit dir an. Du hast dir die Seite angeschaut, die ein bisschen pessimistischer auf diese Verhandlungen blickt. Also was könnte da denn noch alles schiefgehen? Wir haben jetzt die zwei Parteichefs, die eine Parteichefin der NEOS gehört. So ganz optimistisch haben die ja gar nicht geklungen.
Ich glaube, die sind alle vorsichtig. Erstens, weil sie sich keine Verhandlungsoptionen vermiesen wollen. Jetzt hinauszugehen und zu sagen, wir werden das sicher schaffen, würde ja auch den anderen Verhandlungspartnern signalisieren, wir wollen unbedingt in die Regierung, zockt uns voll ab. Das wollen sie natürlich vermeiden. Das muss man schon immer mitbedenken, wenn man die Tonalität dieser Pressekonferenzen und dieser Statements sieht. Aber inhaltlich gibt es Gräben zwischen der ÖVP und der SPÖ. Was mit Beate Meindl-Reisinger noch einfach wäre für den ÖVP-Chef Karl Nehammer, ist einfach mit dem SPÖ-Chef Andreas Babler sehr, sehr schwierig. Und Beate Meindl-Reisinger ist ja nur quasi das Kirschlein auf dem Sahnehäubchen. Die ist ja nur die, die die Mehrheit absichern soll und ein bisschen größer machen soll. Mehr Verhandlungsmacht haben die Roten, weil sie viel besser abgeschnitten haben oder viel mehr Wählerstimmen auf sich vereinen konnten bei der Nationalratswahl. Die Gräben, die inhaltlichen, sind bekannt. Vermögensbesteuerung, damit kannst du den Karl Nehammer aus dem Raum jagen. Für Andreas Babler war das in bestimmten Zeiten, als er sich beworben hat, um den SPÖ-Chefsessel sogar Koalitionsbedingungen. Da ist eigentlich schon ein bisschen zurückgerudert, aber es wäre ihm schon wichtig, mehr Reichenbesteuerung zu haben. Sicherheitspolitik da wiederum, das besprechen wir später, tickt Beate Meindl-Reisinger anders als die beiden Herren. Und noch dazu muss man das alles sehen vor dem Hintergrund sehr angespannter Wirtschaftsdaten und der angespannten Budgetlage. Es ist eine Sache, ob man Regierungsprogramm verhandelt, wenn die Sonne scheint und alles ist rosa, aber das geht
man Geld
die
verteilen
ja
kann
momentan,
vielleicht, aber
wenn man Geld verteilen kann, wäre das alles noch viel leichter. Aber jetzt muss man schauen, wem nimmt man was weg? Das hat natürlich sehr viel mehr Sprengpotenzial.
René, schauen wir auf die andere Seite. Jetzt wurde schon sondiert, im Vorfeld viel besprochen. Was spricht denn dafür, dass das alles schon so gut wie fix ist?
Im Prinzip schon mal sehr viel personelles, politisches Überleben im Endeffekt. Wir haben auch eine Grafik vorbereitet, die quasi auch ein bisschen die Stimmung auffasst, was den Bundeskanzler betrifft. Da wurde nämlich abgefragt, wen sie oder ob sie Nehammer hier die Bildung einer Regierung, einer stabilen Regierung zutrauen. Und wenn wir uns da mal anschauen, dann gibt's für mich ein überraschendes Ergebnis, die ÖVP-Wählerinnen und Wähler sind es an dieser Stelle nicht, aber diese Zahl und dieser Wert ist logischerweise sehr hoch. Für mich sind es die Grünwählerinnen und Wähler, die sind nämlich bei 67% dann doch bei einem relativ hohen Wert.
Besser als die SPÖ und die NEOS.
Stimmt.
Obwohl die Grünen nicht dabei waren, nicht?
Da kann ich mich gleich einklinken. Gesamt sind die Menschen eher negativ eingestellt. Das Ergebnis wird gedrückt von der doch erklecklichen Anzahl an FPÖ-Wählenden, wo nur 7% sagen, ich traue Nehammer die Bildung einer stabilen Regierung zu. Ist nicht verwunderlich, weil Karl Nehammer ja Erzfeind Nummer 1 von Herbert Kickl, dem FPÖ-Chef ist. Aber die warten mehr oder weniger nur drauf, dass der Karl Nehammer stolpert.
Aber trotzdem müssen die drei, also vor allem die drei Parteichefs, jetzt ein bisschen auch um ihr Überleben kämpfen. Mhm. Da, wenn wir es der Reihe nach durchgehen, der Größe nach mit den NEOS starten, ist zum einen für Beate Meindl-Reisinger womöglich die letzte Chance, auch regieren zu können. Sie ist seit 5 Jahren Parteichefin, hat schon mehrere Wahlkämpfe hinter sich, ist eigentlich die längst dienendste Parteivorsitzende von diesen 5 Parteien, die wir im Parlament haben. Und gelingt er das jetzt nicht, würde quasi auch die Partei ein bisschen in eine Sinnkrise stürzen. Und irgendwann müsste dann auch sie mit einer Obfraudebatte kämpfen. Wenn wir zu Andreas Babler weiterschauen, da geht es ohnehin auch um sein politisches Überleben. Quasi eine Obmanndebatte wäre dann wohl sehr wahrscheinlich. Und vor allem auch muss die SPÖ aus ihrer Sicht aus der Oppositionsrolle raus, weil sie sich da einfach schwer tut. Und über Karl Nehammer hat Manu schon vorhin kurz gesprochen, für den geht es ohnehin eigentlich de facto um alles. Er hat sich einzementiert mit der Absage an Herbert Kickl und auch jetzt, dass die Grünen keine Option mehr wären. Wenn dann auch die Neos abspringen würden, wäre das ohnehin für ihn der Super-GAU. Und da hat auch der Politikberater Thomas Hofer bei uns schon gesagt, es ist de facto fast alternativlos, auch wenn er das Wort nicht will. Aber die einzige der einzige Ausweg aus dem Ganzen wären Neuwahlen oder ohne Nehammer in eine Regierung blau-schwarz und als Juniorpartner unter Kickl, das wollen selbst die meisten ÖVPler nicht.
Manu, schon mal noch ganz schnell, kurze Nachfrage noch zu der Seite, die sagt, na, das wird sicher nichts mit dieser Dreierkoalition. Was wäre denn dann die wahrscheinlichste Alternative?
Das hat René gerade gesagt. Entweder man entledigt sich Nehammers und sagt, na gut, dann gehen wir halt doch mit Herbert Kickl in eine Koalition. Das ist insofern unrealistisch, als die ÖVP ja gar keine Juniorpartnerin in einer Regierung sein will. Umgekehrt ist es noch unrealistischer, dass die FPÖ ihren sehr, sehr erfolgreichen Chef Herbert Kickl aufgibt. Das heißt, neue Wahlen sind dann vermutlich eine sehr schmerzhafte, aber sehr wahrscheinliche Variante. Also auch die für uns Wählende zuerst, da muss man schon wirklich sagen.
Dann schauen wir jetzt auf jeden Fall mal zu unserem zweiten Thema. Und da beginnen wir mit einer schwierigen Frage. Droht der dritte Weltkrieg? Die Frage hört sich extrem dramatisch, in manchen Ohren vielleicht auch übertrieben an. Aber tatsächlich wird sie immer häufiger aufgeworfen jetzt.
Und gerade jetzt eben auch wieder, weil die USA der Ukraine plötzlich erlauben, mit den sogenannten Attacks-Raketen auch bis tief nach Russland hineinzufeuern. Immerhin haben diese Raketen eine Reichweite von 300 Kilometern.
Ja, und noch US-Präsident Joe Biden bestätigt diese Schusserlaubnis zwar nicht offiziell, aber mehrere US-Medien berichten darüber. Es ist jedenfalls eine absolute Strategie-Kehrtwende für die Ukraine in Richtung Angriff ist alles. Aber natürlich gibt es auch hier beide Seiten und die wollen wir uns jetzt anschauen. René, wenn die Ukraine jetzt eben diese Waffen hat, die 300 Kilometer weit gehen, was spricht denn dafür, dass das Ganze eskalieren kann?
Das Hauptargument ist, dass sich Russland provoziert fühlt beziehungsweise sich zu einer Reaktion gezwungen fühlen könnte. Wenn man sich da heute den Sprecher von Putin, Dmitri Peskov, anhört, dann sagt er, dass die USA damit eine neue Eskalationsstufe erreicht hätten und quasi hat da auch noch einmal die Sicht von Putin erklärt. Hören wir uns da ganz kurz an, wie er das heute argumentiert hat.
Die Ukraine führt diese Angriffe nicht durch. Letztendlich werden die Angriffe von den Ländern durchgeführt, die die Erlaubnis dazu erteilen. Denn das ukrainische Militär wählt die Ziele nicht aus und sorgt auch nicht für die Wartung der Waffen. Das geschieht durch Militärspezialisten aus westlichen Ländern, was die Form ihrer Beteiligung an dem Konflikt grundlegend ändert. Darin liegt die Gefahr und der provokative Aspekt dieser Situation.
Da ist jetzt natürlich ganz viel russische Kriegspropaganda dabei, aber trotzdem ist es schlussendlich ein Wendepunkt in der Kriegsführung, in der Unterstützung. Schlussendlich auch. Und Putin hat schon seit sehr langer Zeit genau vor diesem Schritt gewarnt und deswegen könnte er jetzt in Zugzwang gesetzt werden. Das ist quasi so das eine Argument. Und manche gehen in der Rhetorik sogar noch viel weiter. Die sprechen eben schon ganz klar von einem möglichen dritten Weltkrieg. Das sind quasi Abgeordnete aus dem russischen Oberhaus und so weiter. Und auch aus den USA kommt eine solche Warnung, jetzt nicht von irgendjemandem, sondern natürlich von jemandem, der davon hofft zu profitieren, und zwar der Sohn des künftigen neuen US-Präsidenten Donald Trump, also Donald Trump Jr. schreibt da auf X Folgendes.
Der militärisch-industrielle Apparat scheint den Dritten Weltkrieg ausbrechen lassen zu wollen, bevor mein Vater eine Chance hat, Frieden zu schaffen und Leben zu retten. Diese Billionen Dollar müssen wir festmachen. Das Leben sei verdammt, ihr Schwachköpfe.
Auch da sehr harte Rhetorik, wie man es eben aus der Trump-Familie kennt. Wir wissen nicht, ob Trump tatsächlich Frieden machen könnte. Darüber sprechen wir dann eh in Kürze noch. Aber prinzipiell fällt auf, wer da heute vor einem Weltkrieg warnt, das ist entweder rechtsaußen, wie jetzt hier quasi, oder linksaußen, wie das Bündnis Sarah Wagenknecht zum Beispiel in Deutschland. Also da gibt es so ein bisschen die Außenparteien und die extremeren Positionen, die sich da jetzt hier bedroht fühlen. Aber natürlich ist so ein ein Eskalationsszenario trotzdem gegeben.
Manu, die andere Seite hast du dir angeschaut für uns. Was spricht denn dafür, dass dieser Konflikt, so schrecklich er in der Ukraine ist, auch lokal begrenzt bleibt und jetzt nicht in den Dritten Weltkrieg mündet?
Unterschiedliche Zugänge gibt es zu dieser Argumentation. Einer kommt vom Militärexperten Stefan Gadi, der wurde heute im Ö1 Mittagsjournal ausführlich interviewt und der sagt, ja, natürlich ist es insofern ein klares Signal von jetzt aus dem Amt scheidenden US-Präsidenten Joe Biden, dass er den Ukrainern sagt, unsere Waffen dürft ihr auch nehmen und auch russisches Gebiet damit beschießen, ganz klar. Er sagt nur oder warnt davor, das als Gamechanger zu sehen, dass jetzt alles anders wird in dieser Auseinandersetzung, so schön das auch für die Ukraine wäre, weil er eben sagt, diese Waffen sind langfristig gar nicht lieferbar. So viel hat der Westen gar nicht in seinen Arsenalen und das weiß Russland auch. Dementsprechend muss man diese Rhetorik, die wir gerade von Renés Seite gehört haben, auch genauso einordnen, als Drohkulisse und als Propaganda. Und das ist alles gar nicht so eine Kehrtwende sei, das hat ja unter anderem auch Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, beim EU-Außenministertreffen heute argumentiert. Das hat sie gesagt.
Putin möchte weiter die Ukraine und damit unseren europäischen Frieden in Freiheit vernichten. Und deswegen ist die Entscheidung von amerikanischer Seite, wo ich unterstreichen möchte, dass das ja kein Umdenken ist, sondern eine Intensivierung von dem, was bereits auch von anderen Partnern geliefert worden ist, so wichtig in diesem Moment.
Und die zweite Argumentation ist eben, Russland will sich gar nicht isolieren. Die wollen überhaupt nicht zum Äußersten greifen und einen Atomschlag planen. Das haben wir heute unter anderem auf Puls 24 gehört vom Militärexperten Gerald Kahner. Der sagt, die glauben ja noch, dass sie diesen Krieg gewinnen können mit militärischen Mitteln. Die nächste Eskalationsstufe ist also unwahrscheinlich und die werden eher wieder über so indirekte, subversive Mittel versuchen, den Westen zu schaden und zu destabilisieren, indem sie zum Beispiel im Jemen Rebellen mit Daten versorgen, mit Waffen versorgen, damit die auf westliche Handelsschiffe schießen können. Also diese Strategie, den Westen Angst zu machen und ihn zu destabilisieren, fährt Russland ohnehin, egal was sich auf dem Schlachtfeld in der Ukraine tut.
Und dann gibt es noch kurz viele Zündler zusätzlich, Nordkorea, Kim Jong-un, der sich ja auch schon in dem Kriegsgeschehen in der Ukraine befindet und viele sehen auch.
Wissen wir, das sind schon nordkoreanische Soldaten.
Quasi auch noch eine zusätzliche Kriegsgefahr international, Nahosten vielleicht sogar.
Also klar, es gibt viele bedrohliche Szenarien derzeit weltweit und da stellt man sich in Österreich natürlich die Frage, sind wir eigentlich noch sicher oder eben als neutrales Land ein leichtes Ziel in dieser aufgeheizten Situation?
Da wären wir dann auch gleich wieder zurück bei Innenpolitik und bei den aktuellen Koalitionsverhandlungen. Die Neutralität ist nämlich eines der Themen, bei dem sich ÖVP, SPÖ und NEOS nicht ganz einig sind. Und auch da so schauen wir uns jetzt beide Seiten an. Manu, in Anbetracht dieser Drohkulisse, da gibt's vor allem die NEOS, die sagen, die Neutralität nützt uns da nicht besonders viel, beziehungsweise sollte man zumindest drüber diskutieren. Warum?
Das Interessante bei diesen Regierungsverhandlungen ist ja, dass die NEOS de facto die einzige Partei im österreichischen Parlament ist, die sagen, wir müssen die Neutralität überdenken. Sehr mutig im Angesicht der Tatsache, dass die meisten Österreicherinnen und Österreicher die Neutralität an sich so sehr lieben. Aber das hat Beate Meidl-Reisinger bei einer ihrer programmatischen Reden einmal gesagt.
Also viele Länder sind aufgewacht und sagen, wir sind unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern schuldig, eine neue Sicherheitsstrategie vorzulegen, weil es ist unser Job, für Sicherheit zu sorgen. Aber nicht in Österreich. Da sind wir weiter im Dornröschenschlaf.
Und nicht nur eine neue Sicherheitsstrategie will sie, sondern sie will darüber nachdenken, ob man sich der NATO, also diesem großen transatlantischen Verteidigungsbündnis, nicht auch als Österreich anschließen könnte. Das wäre dann ein klarer Bruch mit der Neutralität. Und sie möchte auch darüber nachdenken, wie wir die komplette EU-Verteidigungsstrategie neu aufstellen können. Und damit ist sie auf einer Linie mit Expertinnen und Experten, zum Beispiel mit Velina Chakarova, einer Sicherheitsexpertin, die sagt, es ist so naiv zu glauben, dass man nie gefährdet ist, nur weil man sich überall raushält. Neutrale Staaten werden genauso angegriffen und die geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, also wenn ich jetzt jemanden in der EU treffen wollen würde, suche ich mir genau keinen NATO-Staat aus, sondern ein neutrales Land und dann schaue ich mal, wie weit es her ist mit der Beistandsklausel in der EU.
Schauen wir auf die andere Seite, René. Es gibt natürlich bei diesen Koalitionsverhandlungen auch ganz massive Neutralitätsverfechter, eben die ÖVP und die SPÖ. Was sind dort die Argumente?
Vielleicht ganz ein kurzer Blick zurück in die Geschichte. Man muss dazu sagen, ohne die Neutralität, wie wir sie in der Verfassung stehen haben, würde es Österreich wahrscheinlich so gar nicht geben. Das liegt vor allem auch an der Sowjetunion, die damals nicht abziehen hätte wollen, wenn wir das nicht zugestehen. Das heißt, wir verdanken ihr viel und auch wenn es zuerst unbeliebt war, dann war eben der Kalte Krieg, dann hat man irgendwie gemerkt, okay, das schützt uns schon und wie der Kalte Krieg vorbei war, waren wir plötzlich umgeben von NATO-Staaten und haben eh das Gefühl gehabt, okay, uns kann eh de facto nichts passieren und das bringt uns dann schon zum Hauptargument, das eben immer alle glauben, wir werden nicht in militärische Konflikte hineingezogen. Ob es jetzt so ist, wir haben es schon gehört, das sei dahingestellt, aber es führt zu dieser hohen Zustimmung in der Bevölkerung von weit über 70% und das ist seit Jahrzehnten de facto gleich geblieben. Also eigentlich ist die Neutralität sozusagen die heilige Kuh für viele Politikerinnen und Politiker, die man eigentlich nicht angreifen möchte. Und das sind alle Parteien bis auf die NEOS eben auch auf dieser Linie. Und drum ist es trotzdem so, dass auch in den Parteien unterschiedliche Abstufungen sind. Die NEOS sind da ganz klar positioniert, aber auch bei den anderen beiden in dieser Koalition gibt es Unterschiede. Karl Nehammer ist zwar auch ein Verfechter der Neutralität, aber trotzdem, auch wenn er öffentliche Debatten darüber sofort abgewürgt hat nach dem Krieg, gibt es da schon auch leichte Annäherungen in der letzten Zeit. Und da trifft man dann auf die SPÖ mit Andreas Babler, die hier ganz klar sagen, keine Annäherung. Also da, glaube ich, wird es auch bei diesem Thema Diskussion.
Wird schwierig werden. Ganz herzlichen Dank, René, ganz herzlichen Dank, Manuela, für diesen Blick auf beide Seiten bei diesen Themen. Und wir bleiben hier noch weiter beim Thema Innenpolitik und kommen jetzt zu Christopher Drexler, dem steirischen Landeshauptmann von der ÖVP. Der ist ja mitten im Wahlkampf Enzberg. Am Sonntag wird er in der Steiermark gewählt und sein Landeshauptmann-Sessel, der wackelt ordentlich. Er könnte Platz 1 an die FPÖ verlieren.
Ja, wir haben mit Christopher Drexler daher ein ausführliches Interview geführt und nur so viel vorweg. Er sorgt da gleich für klare Aussagen, etwa wenn es um die Dreierkoalition auf Bundesebene geht.
Ja, aus Termingründen mussten wir dieses Gespräch im Vorfeld aufzeichnen. Danach analysieren wir es noch hier im Studio ausführlich mit unserer Infochefin Corinna Milborn. Aber hören wir jetzt einmal rein eben in dieses Gespräch mit Christopher Drexler. Und jetzt bei uns im Studio, wie angekündigt, Christopher Drexler, der Landeshauptmann der Steiermark von der ÖVP. Hallo und schönen guten Abend. Freue mich, dass Sie bei uns bei beiden Seiten live sind.
Schönen guten Abend.
Herr Drexler, wir würden gerne mit dem Thema Migration und Asyl beginnen. Ein Thema, das ja sowohl im Wahlkampf in der Nationalratswahl als jetzt natürlich auch in der Steiermark und bei Ihnen ein großes Thema ist. Aber warum eigentlich? Die Asylantragszahlen, die gehen ja zurück und gerade in der Steiermark wird auch eine Bundesbetreuungseinrichtung, nämlich die in Kindberg, jetzt auch geschlossen.
Ja, tatsächlich ist es so, dass jetzt auch Kindberg geschlossen wird, nachdem auch in Leoben geschlossen wurde und in Spital am Semmering geschlossen wurde. Aber die Migration im Sinne von Asyl ist das eine, die gilt es ohnehin zu stoppen, zumindest jede Form der illegalen Migration. Zum anderen haben wir aber das große Thema all jener, die aus vielen Teilen der Welt zu uns gekommen sind, die hier sind. Und da geht es um gute Integration, insbesondere um das Verinnerlichen unserer Werte. Und ich glaube, in dem Zusammenhang machen sich viele Menschen dennoch Sorgen.
Wenn Sie das eben sagen, unsere Werte müssen angenommen werden, wie soll das ganz genau ablaufen? Was soll es da geben? Was soll es da für Initiativen geben, dass das eben glaubt?
Ich glaube einfach, dass jemand, der zu uns kommt, unsere westlichen Werte, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, verinnerlichen muss, um Teil unserer Gesellschaft zu werden. Darüber hinaus geht es eigentlich auch noch darum, unsere Art zu leben zu verinnerlichen. Das sind oft kleinere Dinge oder vermeintlich kleinere Dinge. Grüß Gott und auf Wiedersehen, bitte, danke. Wir reichen einander die Hand, wenn wir einander begrüßen.
Aber ganz kurz, Entschuldigung, aber sind das nicht, das ist ja nur nah, dass man das da kennenlernen muss und können muss. Wie wollen Sie das ganz konkret machen, dass das im Ablauf, im Alltag dann noch ablaufen kann?
Also ein Vorschlag, den wir auch auf Landesebene umsetzen können, ist der, dass wir verpflichtende Wertekurse einführen wollen für Asylbewerber. Mhm. Ich halte das für sehr wichtig, dass man Menschen, die zu uns kommen, vor allem jenen, die aus anderen Kulturkreisen kommen, ganz klar macht, was es heißt, in Österreich zu leben, wozu wir uns bekennen. Das ist wichtig. Wer diese Werte nicht verinnerlicht, kann nicht Teil unserer Gesellschaft werden.
Das heißt da eben, um das nochmal zusammenzufassen, nochmal mehr der Fokus auf Integration. Wenn wir uns anschauen, die illegale Migration, die Sie ganz kurz angesprochen haben, auch die auf jeden Fall gestoppt wird, haben Sie das Gefühl, dass Sie da von der Bundesregierung genug unterstützt werden? Weil nicht alles beim Thema Asyl und Migration fällt ja eigentlich in den Bereich der Bundesländer.
Das meiste sogar fällt in die Kompetenz des Bundes. Manche Rechtsvorschriften kommen von europäischer Ebene. Aber ich glaube, dass Innenminister Gerhard Kahner hier in den letzten Jahren durchaus gute Arbeit geleistet hat. Wir konnten eben 3 Einrichtungen in der Steiermark mittlerweile schließen. Dennoch, der Grundsatz, illegale Migration zu stoppen, muss durchgezogen werden. Aber viele Menschen sind hier aus anderen Teilen der Welt gekommen und dort muss man bei der Integration ansetzen. Da sind Bund und Länder gefordert.
Beim Thema Integration, da nehmen wir gleich ein anderes Thema noch mit rein. Deutsch als Sprache natürlich auch für Kinder, das hat jetzt in letzter Zeit auch immer wieder für größere Diskussionen auch gesorgt. Aber bei der Kinderbetreuung ist das Land Steiermark ja tatsächlich Schlusslicht. Also nur 20,8% sind es bei den unter 3-Jährigen, werden in der Steiermark betreut. Das ist der niedrigste Wert aller Bundesländer in Österreich eigentlich. Was tun Sie denn da, um für eine Verbesserung zu sorgen?
Wir haben gerade in den letzten 2 Jahren in Kinderbildung und Kinderbetreuung ganz wichtige Initiativen gesetzt. Wir haben in die Qualität investiert. Das heißt, wir haben kleinere Kindergartengruppen von 25 auf 20. Kärnten beschreitet gerade den gegenteiligen Weg. Wir haben die Gehälter der Kindergartenbeschäftigten massiv erhöht und wir haben auch in die Quantität investiert. Ich weiß, da sind wir erst auf einer Aufholjagd, aber zumindest eröffne ich jede Woche irgendwo einen Kindergarten oder eine Kinderkrippe und zumindest bei den Kinderkrippengruppen sind wir auch besser als manches vergleichbare Bundesland.
Auf welche Quote wollen Sie da kommen? Nur zum Vergleich, Wien liegt zum Beispiel bei 46,2%. Ist Wien da ein Vorbild für Sie?
Für mich ist das Ziel, dass jedes steirische Kind, das einen Betreuungsplatz braucht, auch tatsächlich einen bekommt. Und wir werden nicht ruhen, bis wir dieses Ziel erreicht haben.
Eine weitere Forderung von Ihnen, auch im Wahlkampf jetzt wieder, war ja das Nationalstadion in Graz, nicht in Wien explizit. Das hat aber jetzt auch der Bundesregierung, damit ja eigentlich indirekt auch ihre eigene Partei, der ÖVP, die ist ja der größte Partner logischerweise in der Koalition im Bund, nicht wirklich gefallen.
Also ich habe von Karl Nehammer, aber auch von Werner Kogler durchaus positive Signale bekommen. Ich glaube einfach, wenn der Bund viele 100 Millionen Euro in die Hand nimmt, um in ein neues Nationalstadion zu investieren, dann kann das durchaus auch in der Steiermark sein. Immerhin ist die Steiermark das Fußballbundesland Nummer 1. Wir haben in erster und zweiter Liga jeweils ein Viertel der Clubs. Wir stellen aktuell den Meister. Graz ist die Fußballhauptstadt Österreichs. Also insofern gibt es allein aus dem heraus schon Argumente. Und ich glaube, dass ein solches Stadion im Süden von Graz auch als multifunktionelle Arena für Konzertveranstaltungen und dergleichen mehr mit einem großen Einzugsgebiet, Slowenien, Kroatien, Norditalien, Kärnten, eigentlich durchaus viele Argumente für sich.
Hauptjob von so einem Stadion wären aber natürlich Fußballspiele. Und wenn man jetzt rein logisch darüber nachdenkt, müssten die doch dort sein, wo das Einzugsgebiet am größten ist. Und das ist nun mal in Wien, durch Wien, Niederösterreich, Burgenland, einfach am größten, wenn es dann in Wien ist. Ich verstehe es eigentlich noch immer nicht. Was spricht dafür, das in Graz zu bauen, wenn dort einfach das Einzugsgebiet kleiner ist?
Also zumindest bei den Konzerten sind wir uns einig, die Einzugsgebiete sind gleich groß. Bei einem Länderspiel, glaube ich auch, dass man mit einem Stadion im Süden von Österreich vielleicht neue Fans gewinnen kann. Und nachdem ja die neue Südbahn auf einem guten Weg ist, der Semmering-Basistunnel 29/30 in Betrieb gehen wird, wird ja die Verbindung zu einem solchen Stadion auch nachgerade konkurrenzlos gut.
Sie sind zu diesem Stadion natürlich schon öfter gefragt worden, zuletzt auch in einem ORF-Interview, und da haben Sie noch ein bisschen anders geklungen. Da haben Sie gesagt, als steirischer Landeshauptmann ist es nicht Ihre Aufgabe, die Bundesregierung glücklich zu machen oder bei der Bundesregierung Freude auszulösen. Also so ganz einig ist man sich da offenbar doch nicht.
Das ist eine ganz grundsätzliche Position. Die Aufgabe des steirischen Landeshauptmanns ist natürlich nicht, Freude und Begeisterung bei der Bundesregierung herbeizuführen, weswegen wir auch eine Fülle von anderen wichtigen Infrastrukturprojekten bei einer neuen Bundesregierung, egal wie sie aussieht, umsetzen wollen.
Bleiben wir vielleicht gleich dann auf der Bundesebene und bei der Bundes-ÖVP, wie Sie in den Intensivwahlkampf gestartet sind für die Steiermark, schon aufgefallen, dass der Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer nicht dabei war. Wäre seine Unterstützung da nicht willkommen gewesen? Ganz wichtiger Wahlkampf, es geht um jede Stimme.
Ja, ganz ehrlich, ich habe mir in dieser Wahlbewegung und in diesem Wahlkampf keinen Rückenwind von der Bundesebene erwartet. Und ich glaube, der wäre auch nicht messbar gewesen. Windstille hätte mir schon gereicht, aber das hat der Herr Bundespräsident vereitelt.
Wenn Sie das sagen, der Herr Bundespräsident hat das vereitelt, da spielen Sie natürlich darauf an, dass der Regierungsbildungsauftrag nach der Nationalratswahl eben nicht an die erststärkste Partei, nämlich an die FPÖ, sondern an ihren Bundesparteiobmann Karl Nehammer, also die ÖVP, mit der ÖVP gegangen ist. Aber wenn wir das jetzt weiterspinnen, dieses Gedankenexperiment, hätte Herr Kickl den Auftrag bekommen, wie hätte es denn dann weitergehen sollen? Hätte dann Karl Nehammer sagen sollen, passt, wir führen jetzt Sondierungsgespräch?
Nun, viele Menschen haben mich nach dieser Kritik angesprochen und einfach ihr Gefühl zum Ausdruck gebracht, dass sie diese Vorgangsweise unfair finden. Und ich glaube auch, dass es wirklich ein Fehler des Bundespräsidenten war, von dieser jahrzehntelang gepflogenen demokratischen Praxis abzuweichen, nämlich dem Vertreter der stärksten Partei den Regierungsbildungsauftrag zu geben. Ich glaube, man hat Herbert Kickl damit viel zu leicht in die ihm so angenehme Opferrolle entwischen lassen.
Aber wäre das nicht Zeitverschwendung gewesen, ganz einfach? Wenn man eh weiß, es kommt nichts raus. Der Herr Nehammer hat von vornherein, die ÖVP, nicht nur der Herr Nehammer, hat von vornherein gesagt, mit dem Herrn Kickl gibt's nichts. Das ist ja Zeitverschwendung gewesen. Und das in einer Zeit, wo wir wenig Zeit zu herzugeben haben. Ganz schwierige wirtschaftliche Lage. Und dann einfach nur so eine extra Runde drehen.
Ich glaube, Zeitverschwendung sind dann eher diese Kaffeeplauschrunden der ersten zwei Wochen gewesen. Denn wenn ein Regierungsbildungsauftrag da ist, ist das ganz eine andere Qualität von Verhandlungen. Und dann hätte Herbert Kickl zeigen müssen, ob er auf andere zugehen kann, ob er an tragfähigen Kompromissen interessiert ist oder ob es ihm ohnehin nur darum geht, sich möglichst rasch in Schmollwinkel und in die Opferrolle zurückzuziehen.
Da aber trotzdem nochmal die ganz konkrete Nachfrage, wenn Herr Kickl das gezeigt hätte, eben offen auf die ÖVP zuzugehen, was hätte dann Karl Nehammer machen müssen aus Ihrer Sicht?
Demokratie besteht immer im Miteinanderreden, aber es ist mir zu spekulativ, jetzt eine Situation nachzudenken, die es gar nie gegeben hat.
Andererseits ist es ja eine Situation, die Sie sich so gewünscht hätten.
Absolut. Vielleicht hätte man auch nach 2 oder 3 Wochen gesehen, Herbert Kickl bringt das nicht zusammen. Dann hätte man zumindest dieses Wissen gehabt und dem Bundespräsidenten wäre es noch immer möglich gewesen, jemand anderem den Regierungsbildungsauftrag zu geben.
Ich muss trotzdem noch mal nachfragen, es tut mir leid, ich weiß, es ist jetzt schon das zweite Mal, aber der Ball wäre dann ja tatsächlich, weil wir wissen, Herbert Kickl, die FPÖ hat das gesagt, Herbert Kickl hat das gesagt, wäre zu Karl Nehammer gegangen und hätte gefragt. Also hätte man dann mit der FPÖ, obwohl man im Wahlkampf gesagt hat, man macht das nicht, reden sollen?
Wer weiß, was er ihm gesagt hätte.
Also wir halten fest, es ist zumindest kein Nein, man hätte nicht mit ihr reden sollen.
Kommen wir zu dem, ich glaube, Sie haben es Kaffeeplausch gerade genannt, der da auf der Bundesebene eben abläuft, zuerst zwischen ÖVP und SPÖ. Jetzt sind die Neos dabei. Wie sehen Sie denn diese Koalitionsverhandlungen? Sind es noch nicht diese Sondierungsgespräche? Wie wird sich denn da die ÖVP verbiegen müssen, um mit diesen beiden Parteien zusammenzukommen?
Nun, mit Kaffeeplausch habe ich die ersten 2 Wochen nach der Nationalratswahl gemeint. Aber schauen Sie, ich habe großes Interesse daran und ich würde es mir wünschen, dass wir eine stabile und kraftvolle Bundesregierung haben. Mhm. Denn wie Sie zu Recht gesagt haben, gibt es große Herausforderungen. Der österreichischen Wirtschaft und Industrie bläst ein kalter Wind entgegen. Das kann ich auch aus der Steiermark sehr intensiv berichten. Und insofern muss man rasch an den Schrauben der Wettbewerbsfähigkeit und an der Qualität unseres Standorts drehen. Eine stabile Bundesregierung muss aber eben genau zu diesen Themen auch klare Vorhaben haben. Zur Wettbewerbsfähigkeit, zur Standortqualität, zur Leistung, zur Sicherheit und klare Antworten zum Thema Migration. Also meine größte Befürchtung ist, dass man irgendwie in eine Bundesregierung stolpert, die nur des Regierens willen gebildet wird.
Aber hören Sie da solche Signale aus Ihrer Partei, dass diese Gespräche in diese Richtung gehen? Das heißt, es sind sehr konstruktive Gespräche offensichtlich.
Sie werden verstehen, dass ich dieser Tage ein wenig abgelenkt bin und mich nicht nur um die bundesweiten Entwicklungen kümmern kann. Aber wenn man sich ansieht, mit welchen Programmen diese drei Parteien in die Nationalratswahl gegangen sind, dann glaube ich, dass es zumindest ambitioniert ist, zu einem wirklich klaren Programm zu kommen.
Dann nochmal die ganz konkrete Nachfrage. Sie haben gesagt, Sie wünschen sich, wie wahrscheinlich alle in diesem Land, eine stabile Regierung. Glauben Sie, dass die stabilste Regierung die ist, die jetzt gerade, zumindest über die jetzt gerade sondiert wird, also eine aus ÖVP, SPÖ und NEOS?
Sie hat potenziell sicher das Zeug dazu, aber ich bin sehr skeptisch, dass es tatsächlich gelingen wird.
Mehr wegen der NEOS oder mehr wegen der SPÖ?
Ich glaube, wegen der Gesamtkonstellation. Ich meine, wir sind in einer Zeit, wo überall Unsicherheit und Unordnung herrscht. Kein Mensch weiß, was der Trump-Sieg in den Vereinigten Staaten für Auswirkungen auf Europa und Österreich hat. In unserem wichtigsten Nachbarbundesland Deutschland implodiert gerade die Bundesregierung. Also insofern muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, sehe ich auch diese Wiener Verhandlungen mit einer gewissen Skepsis und hoffe, dass wir zumindest in der Steiermark Verhältnisse von Verlässlichkeit und Stabilität sicherstellen können.
Eine letzte Frage dazu noch, dann verspreche ich, wir kommen wieder zurück zur Steiermark, aber weil Sie sagen, Sie sind sehr skeptisch, dass es gelingen wird. Wenn es nicht gelingt, was wäre denn dann die Alternative?
Dann muss man wahrscheinlich andere Gespräche führen, denn ich glaube nicht, dass jemand daran Interesse hat, dass wir wiederum Nationalratswahlen haben.
Andere Gespräche wären dann wiederum mit der FPÖ nochmal?
Das ist wohl wahrscheinlich. Irgendwann gehen die Optionen aus.
Kommen wir zur Steiermark, kommen wir auch da sozusagen zu möglichen Koalitionen. Das ist natürlich auch ein Thema, das dort die Wählerinnen und Wähler interessiert. Wenn jetzt Mario Kunasek mit der FPÖ Erster wird, was passiert dann? Er ruft Sie an, legen Sie dann gleich auf, sprechen Sie über eine mögliche Koalition. Wie können wir uns das dann vorstellen?
Ich lege überhaupt nie auf, wenn mich ein Spitzenvertreter einer anderen Landtagspartei in der Steiermark anruft. Und die steirische Landesverfassung hat eine klare Regel. Artikel 37 der Steirischen Landesverfassung sagt, dass die stimmenstärkste Partei die Verantwortung hat, Gespräche über die Bildung einer Landesregierung
zu führen. Das ist genau anders als im Bund.
Das ist anders als im Bund. Man könnte genau genommen sagen, die Steirische Landesverfassung ist noch eleganter als die österreichische Bundesverfassung, weil sie hier Regeln vorhält. Mein Ziel ist es, als Erster durchs Ziel zu gehen und diese Verantwortung für Regierungsverhandlungen wahrzunehmen. Im Interesse des steirischen Wegs der Zusammenarbeit, der Verlässlichkeit und der Stabilität. Wenn irgendjemand anderer Erster bei der Landtagswahl wird, ist es dessen Aufgabe, diese Gespräche zu führen. Das sehe ich ganz genauso.
Sollten Sie Erster werden, dann ist Ihre Präferenz ja aber nicht die FPÖ, wenn ich Ihnen in den letzten Wochen richtig zugehört habe, sondern ein Weiter mit der SPÖ. Ist das richtig?
Ich habe da aus meinem Herzen nie eine Mördergrube gemacht und kein Geheimnis darum gemacht. Wir haben eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Steiermark mit meinem Regierungspartner Anton Lang und der steirischen Sozialdemokratie. Da ist eine Qualität der Zusammenarbeit entstanden, die eigentlich nur mit der Zusammenarbeit von Franz Wobes und Hermann Schützenhöfer vergleichbar ist. Und daher ist es meine Präferenz, diese Zusammenarbeit fortzusetzen. Mein Ziel ist es, Erster zu werden, meine Präferenz die Fortsetzung der vertrauensvollen Zusammenarbeit. Alles Weitere wird der Wahltag entscheiden, dann werden wir sehen, welche Konstellationen es tatsächlich gibt.
Okay, aber Sie würden dann auch, wenn Sie Zweiter werden, wenn ich das richtig rausgehört habe, natürlich auch die Gespräche führen, wenn dann, sagen wir, die FPÖ Erste ist, Sie würden sich diesen Gesprächen nicht verschließen. Das heißt, es wäre auch möglich, dass es eine blau-schwarze Koalition in der Steiermark gibt. Kann man das so weiterdenken oder denken Sie überhaupt nicht über den Montag nach?
Ich bin tatsächlich mit jeder Faser meines Herzens und mit jeder Zelle meines Kopfes in den nächsten 9 Tagen damit beschäftigt, als Erster durchs Ziel zu gehen und den steirischen Weg der Zusammenarbeit fortzusetzen. Für andere Konstellationen habe ich momentan nicht viel Kapazität, aber ich bin ein Demokrat. Wenn das Wahlergebnis eine andere Sprache spricht, werde ich mit Sicherheit für Gespräche zur Verfügung stehen. Ich selbst habe für den Fall, dass ich in der Lage bin, die Regierungsverhandlungen zu führen, mit Ausnahme der Kommunisten niemanden grundsätzlich ausgeschlossen von einer Zusammenarbeit auf Regierungsebene. Das ist mir wichtig. Aber mein Ziel ist die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der SPÖ.
Dann schauen wir uns doch ganz schnell noch auch die Umfragen zur steirischen Landtagswahl an. Da liegen Sie nämlich aktuell und eigentlich schon längere Zeit nicht auf dem ersten Platz, sondern eben die FPÖ mit dem Spitzenkandidaten Mario Kunacek. Wir sind eingeblendet bei 30%, die ÖVP dahinter bei 26%, dann folgt die SPÖ mit 24%. Das sind jetzt doch zumindest 4 Prozentpunkte jetzt in dieser Umfrage, die Sie hinten sehen. Wie sicher sind Sie sich denn, dass Sie Ihr Wahlziel erreichen und als Erster durchs Ziel gehen?
Also sicher kann man sich nie sein, aber ich gehe sehr zuversichtlich in die nächsten 9 Tage. Und all diese Umfragen sind natürlich auch ein wenig eingefärbt vom Nationalratswahlergebnis. Da brauchen wir nicht drüber reden.
Sie und gesagt so, haben, kein Rückenwind, aber...
Genau. Und so wie wir 2019 in einem völlig anderen politischen Umfeld vom Ausgang der Nationalratswahl wahrscheinlich doch profitiert haben.
Damals so mit 36%.
Genau, so ist nun der Ausgang der Nationalratswahl für uns natürlich nicht gerade ein Turbo gewesen, um es vorsichtig zu sagen. Aber ich hoffe, dass die Steirerinnen und Steirer unterscheiden zwischen dem, was sich auf Bundesebene tut, und dem, was in der Steiermark geschehen ist und was für Perspektiven für die Zukunft der Steiermark entwickelt wurden und vorgestellt wurden. Ich würde jedenfalls sehr gerne weitere 5 Jahre der Steiermark und den Steirerinnen und Steirern dienen.
Lassen Sie uns vielleicht in diesem Zusammenhang vor allem noch ein Thema ansprechen, das in der Steiermark eben großes Thema trotzdem ist. Das ist dieser Finanzskandal bei der FPÖ. Wir müssen jetzt gar nicht in die Untiefen einsteigen und uns alles anschauen, was es da gibt. Da geht es im Prinzip um Hunderttausende Euro, wo nicht ganz klar ist, sozusagen, wo die sind. Was aber schon wichtig ist, Mario Kunacek, Spitzenkandidat von der FPÖ, wird da in diesem Verfahren als Beschuldigter geführt. Sagen wir, es gäbe eine Zusammenarbeit mit der FPÖ. Sie haben gesagt, Sie sind ein Demokrat, Sie werden sich diese Gespräche anschauen und verschließen dem nicht. Sagen wir, es gäbe eine Zusammenarbeit. Wo wäre da Ihre rote Linie beim Herrn Kunacek, wenn es eine Anklage gibt, wenn es eine Verurteilung gibt? Ist das Strafrecht die rote Linie bei der Zusammenarbeit? Ganz, ganz einfach, wo wäre es für Sie genug?
Ich bedauere, dass es der FPÖ nicht gelungen ist, diese Vorwürfe aufzuklären. Tatsächlich scheinen 1,8 Millionen Euro verschwunden zu sein bei der Grazer FPÖ. Es werden eigentlich täglich neue Kuriositäten der dortigen Kultur oder Unkultur beschrieben. Aber ich sage ganz ehrlich, für mich gilt die zivilisatorische Errungenschaft der Unschuldsvermutung, auch für Mario Kunacek. Bei einer Verurteilung brauchen wir gar nicht reden, bei einer Anklage muss man gut reden. Und deswegen sage ich ja auch an alle Steirerinnen und Steirer, die keine blaue Mehrheit in der Steiermark wollen, dass ich Sie herzlich einlade, diesmal mir Ihre Stimme zu geben oder zumindest zu leiden. Ich werde sorgsam damit umgehen.
Die zumindest keine relative Mehrheit wollen, weil ich glaube, eine absolute ist auch für die FPÖ nicht in Reichweite.
Deshalb natürlich eine relative Mehrheit, ja. Aber ich glaube schon, dass das wichtig ist. Ich glaube, aus meinen Gesprächen, die ich mit vielen Steirerinnen und Steirern führe, weiß ich, dass viele ein ungutes Gefühl haben, wenn es auch bloß eine relative Mehrheit der Freiheitlichen in diesem Land gäbe. Und deswegen lade ich alle ein, die da ein ungutes Gefühl haben, die nicht am 25. November in der Früh aufwachen wollen und plötzlich eine blaue Mehrheit erkennen, lade ich all jene herzlich ein, diesmal, auch wenn sie sonst andere Parteien wählen, mir die Stimme zu geben, um das zu verhindern.
Aber wenn diese Menschen, die Sie ansprechen wollen, ein ungutes Gefühl bei der FPÖ haben, da wäre es doch eigentlich zielführend, denen zu sagen, mit ihnen gibt es auch keine Koalition mit der FPÖ, weil sonst ist die FPÖ ja trotzdem mit der Regierungspartnerin.
Ich glaube, dass meine Aussagen da klar genug sind, dass ich die Zusammenarbeit mit der Sozialdemokratie fortsetzen möchte. Und ich glaube, wenn ich mit zum Beispiel nur denke an das ganze, den ganzen Bereich Kunst und Kultur, da weiß man, glaube ich, nachdem ich seit vielen Jahren Kulturlandesrat in der Steiermark auch bin, dass allein schon wegen der Kulturpolitik eine freiheitliche Mehrheit eine ziemliche
Zumutung. Relativ weit auseinanderliegen.
Herr Drexler, dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns nach Wien gekommen sind in dieser intensiven Phase des Wahlkampfs. Danke für Ihren Besuch.
Herzlichen Dank und noch einen schönen Abend.
Dankeschön. Also das war das Interview mit Christopher Drexler und das wollen wir jetzt analysieren. Bei uns im Studio ist ja unsere Infochefin Corinna Milborn.
Hallo, schönen guten Abend. Corinna.
Wir haben Sie gehört, der Herr Drexler äußert sich da sehr skeptisch gegenüber dieser Dreierkoalition.
Sehr offen skeptisch.
Sehr ja, offen
überraschend
skeptisch.
Offen eigentlich.
Wir waren auch im Interview eigentlich relativ überrascht davon. Jetzt geht es aber immer mehr auf die Zielgerade. Das haben wir heute auch schon im Verlauf dieser Sendung gehört. Warum glaubst du, ist er da so skeptisch und boykottiert das ein Stück weit?
Ein Punkt ist, dass Landeshauptleute in ihren Landeswahlkämpfen sich
sich immer distanzieren von Wien. Wien ist unbeliebt in den Bundesländern und das kommt immer gut an, überhaupt nach einer Fallniederlage, wie es jetzt zuletzt war auf Bundesebene. Aber ich glaube, was ihn am meisten wurmt, ist, dass einfach sein Wahlkampf so erschwert ist davon. Weil wenn jetzt gerade Herbert Kickl versuchen würde, eine Regierung aufzustellen und daran scheitern würde, dann könnte er die ganze Zeit drauf zeigen und sagen, sitz, mit denen, die bringen nichts zusammen, wählt's lieber uns, wir kriegen was zusammen. Aber jetzt ist das so umgedreht, jetzt sind diese Verhandlungen, die ja niemand so richtig mit totaler Begeisterung erfüllen, die man sagt, so yay, endlich,
Pflichtaufgabe.
Endlich was Neues, sondern es sind halt die, die sich zusammengetan haben, so dritt noch dazu, weil so zweit geht's nicht. Das heißt, es ist kein Push einfach aus Wien und das ärgert ihn, glaube ich, wirklich so persönlich, dass es ihn in seinen Wahlkampf so reingepusht ist. Es hat ja tatsächlich Überlegungen gegeben, auch mit dem Start der Koalitionsverhandlungen bis nach der Steiermark-Wahl zu warten, was verrückt gewesen wäre, 2 Monate zuzuwarten. Aber das war, weil die steirische ÖVP, der nützt das halt nicht.
Ja, in einer schwierigen Position. Herbert Kickl, hast du schon kurz angesprochen, den FPÖ-Chef. Auch das war ja ganz spannend, dass Christopher Drexler im Interview gesagt hat, naja, wenn diese 3er-Koalitionsverhandlungen, die ja seit heute auch wirklich Koalitionsverhandlungen sind, jetzt scheitern, dann wäre das die Alternative. Ist das überraschend, dass er das so offen sagt, was eigentlich sein eigener Parteichef ausschließt?
Ja, eigentlich schon, weil das hat Karl Nehammer wirklich ausgeschlossen. Wir wissen natürlich, falls das jetzt schief geht, wird es wahrscheinlich nicht Karl Nehammer sein, der die nächste Verhandlung mit der FPÖ führt oder da hängt wirklich, da hängt das politische Schicksal dran, und zwar sowohl von Nehammer als auch von Babler, dass das jetzt funktioniert. Aber das so offen auszusprechen, das hat mich auch überrascht. Und auch so dieses offene, das muss jetzt funktionieren, sonst gibt's Neuwahlen. Also so richtig, es ist nicht so, dass da jetzt ein großer Rückenwind aus der Steiermark für diese Koalitionsverhandlungen kommt, die heute
gestartet sind. Genauso wie er gesagt hat, es gibt keinen großen Rückenwind für die Steiermark-Wahl aus dem Bund.
Kein Wind wäre ihm lieber gewesen.
Genau.
Ganz generell, wie gesagt, es sind jetzt Koalitionsverhandlungen eben auf Bundesebene. Du hast gerade gesagt, ganz wichtig für Herrn Babler, ganz wichtig für Herrn Nehammer. Woran kann das denn überhaupt noch scheitern in deinen Augen, diese Dreierkoalition?
Auf Bundesebene? Mhm. Ich glaube, die handelnden Personen wissen, dass ihr persönliches politisches Schicksal dranhängt und sie meinen das auch wirklich ernst. Mhm. Also die Personen Nehammer und Babler, dass sie nicht mit einer FPÖ unter Kickl koalieren wollen. Das heißt, sie sind verdammt zum Erfolg. Wie das funktionieren wird, das wird interessant, weil gerade Andreas Babler hat Forderungen aufgestellt, mit denen die ÖVP niemals kann.
Vermögensteuer.
Zum Beispiel, genau. Das heißt, also es wird gar nicht so leicht, sich da zusammenzufinden und tatsächlich auf den grünen Zweig zu kommen. Aber es geht tatsächlich nicht anders für diese drei, die da sind, weil sonst sind 2 davon, zumindest die beiden Herren, sind dann wahrscheinlich überhaupt weg. Und in der Steiermark hört man ja Ähnliches. Man hört ja dort, dass Drexler sehr gerne genau das Gleiche machen würde. Er sagt ja auch bei euch im Interview, das ist so schön mit der SPÖ, das ist so eine harmonische Zusammenarbeit. Man hört ja, dass wenn es sich ausgeht, dann wird er das auch gerne machen und die FPÖ auch quasi links liegen lassen als Wahlsieger, der fast sicher ist in der Steiermark. Und ich glaube, genau deshalb wurmt es ihn so, dass genau das auf Bundesebene gerade passiert und nicht beliebt ist.
Eine letzte Frage noch. Schauen wir uns noch mal ganz kurz dieses Verhältnis zwischen Christopher Drexler und Karl Nehammer an. Die sind ja eigentlich aus derselben Partei.
Und man wird es nicht meinen.
Man wird es nicht meinen. Du sagst das in diesem Interview jetzt gerade. Aber gerade bei der ÖVP, die haben es ja die längste Zeit geschafft, unter Sebastian Kurz damals nämlich noch, die Landeshauptleute eigentlich unter Kontrolle zu haben. Also ist diese Message Control, die es damals gegeben hat, wieder komplett Geschichte?
Ja, weil davor hat es das nicht gegeben. Die ÖVP ist berühmt dafür, ihre Obmänner abzuschießen, zuerst an und dann abzuschießen. Und danach hat es auch nicht funktioniert. Da schreibt jetzt auch Johannes Frischmann in seinem neuen Buch. Es hat, sobald es dann diese Hausdurchsuchungen gegeben hat, so bumm, war schon der erste Landeshauptmann da. Wallner damals in Vorarlberg, der gesagt hat, bitte zur Seite treten da in Wien, wir brauchen euch nicht mehr. Das heißt, es hat wirklich nur eine kurze Zeit gehalten, in der der Erfolg sehr, sehr groß war. Das ist jetzt nicht der Fall. Das heißt, jeder versucht, sein eigenes Feld zu retten.
Apropos Johannes Frischmann, der ist gleich bei dir im Interview, eben mit seinem neuen Buch, da geht es eben auch immer um die Message Control, sprichst mit ihm aber natürlich auch über das Thema Untersuchungen, da gibt es ja noch immer den Inseratenskandal.
Über den er nicht schreibt.
Also das alles gibt's gleich hier bei uns nach einer ganz kurzen Werbepause.
Bei mir zu Gast ist jetzt Johannes Frischmann. Er war Sprecher von Kanzler Sebastian Kurz in der gesamten Zeit, die er am Ballhausplatz im Kanzleramt war, und hat ein Buch geschrieben, das heißt Macht und Ohnmacht im Kanzleramt. Schönen guten Abend.
Guten Abend, danke für die Einladung.
Herr Frischmann, bevor wir auf Ihre Geschichte und das Buch eingehen, gerade jetzt Koalitionsverhandlungen. Sie haben nach den Korruptionsermittlungen Ihren Job verloren oder zurückgelegt, sind auf jeden Fall schon sehr lange nicht mehr eingebunden. Tut es Ihnen leid, dass Sie jetzt nicht im Palais Epstein mit dabei sind?
Also wenn man im politischen Geschäft tätig war, fiebert man natürlich mit und bleibt ja nach wie vor politisch interessiert. Aber ich hatte meine Zeit, in der ich arbeiten durfte, habe zwei Koalitionsverhandlungen miterlebt.
Sie brauchen keine dritte sozusagen.
Na, jetzt beobachtet man es mit und ich muss auch sagen, ich genieße auch jetzt die Zeit außerhalb dieses Hamsterrades und bin damit auch recht zufrieden.
Andererseits sind Sie jetzt mit einem Buch in die Öffentlichkeit gegangen. Sie sind auch, glaube ich, zum ersten Mal selbst jetzt vor der Kamera, nachdem Sie sehr viel hinter der Kamera gecoacht haben.
Genau,
ja. Sie haben geschrieben über Ihre Zeit im Kanzleramt, Macht und Ohnmacht im Kanzleramt. Was Sie ausgelassen haben, ist das eine, was die Menschen am meisten interessiert natürlich. Mhm. Sie waren als Beschuldigter geführt und als zentrale Figur in der sogenannten Inseraten-Affäre, die zum politischen Ende von Sebastian Kurz geführt hat und insofern dann auch zu Ihrem Ende im Kanzleramt. Genau darüber schreiben Sie gar nichts in diesem Buch. Mhm. Geht das? Das war ein bisschen ärgerlich so beim Lesen.
Ich glaube, es ist wahrscheinlich für einen Journalisten ärgerlich, weil genau wahrscheinlich diese Fragen Sie am meisten interessieren. Aber ich halte mich an dem, was jeder Anwalt einem Beschuldigten in einem Verfahren empfiehlt, nämlich sich nicht zum laufenden Verfahren und zu Ermittlungen sich zu äußern. Und ich glaube, es ist auch richtig, wenn es diese Diskussion dorthin gehört, wo es hingehört, nämlich zu den zuständigen Behörden. Und dort soll es auch bleiben, finde ich.
Sind ja, vielleicht um es kurz zusammenzufassen, falls es jemand vergessen hat, worum es da ging, da wurden, so sagt die Staatsanwaltschaft, Gelder vom Finanzministerium verwendet, um Umfragen zu machen, die aber nicht zum Finanzministerium gepasst haben. Da wurden dann auch so mit Fake-Titeln gearbeitet, sondern in Wahrheit waren die Umfragen für die Partei oder noch konkreter für Sebastian Kurz, bevor die Partei übernommen hat. Es gibt den Thomas Schmidt, der da ganz zentral ist, der hat ausgesagt. Es gibt Sabine Beinschab, die Umfragen gemacht hat. Die hat ausgesagt. Sie gelten als die weitere zentrale Figur. Warum haben Sie sich nie geäußert?
Ja, ich glaube, weil es in einem Verfahren dazugehört, einfach sich nicht zu äußern. Ich bin bis heute auch noch nicht einvernommen worden. Wir sind jetzt im vierten Jahr der Ermittlungen. Es hängt also in der Schwebe und ja.
Ich glaube, die WKStA wird sich jetzt nicht wehren, wenn Sie sagen, Sie wollen eine Aussage machen und auspacken.
Aber die Ermittlungen laufen ja noch und ich möchte wenn ich meine Aussage mache, die ich auch machen werde, am fertigen Ermittlungsstand sehen, um mich auch äußern zu können.
Aber es waren ja so ein paar so richtig so sehr, sehr weit verbreitete SMS von Ihnen, beziehungsweise Chats von Ihnen in den Vermittlungen, in den Ermittlungen drinnen. Sie kennt das ganze Land. Also zum Beispiel, wo Sie schreiben, der Beinschab, glaube ich, sagen Sie, der Bes, habe ich gestern noch gesagt, was Sie im Interview sagen soll. Mhm. Bei der Tageszeitung Österreich, wo das dann erschienen ist. Und Thomas Schmidt antwortet darauf, Applaus-Emoji, so weit bin ich noch nie gegangen. Fellner ist ein Kapitalist, wer zahlt, schafft an. Mhm. Also sehr, sehr weit verbreitet. Oder Sie haben ein SMS geschrieben, wo drinnen steht, wir schneiden schlechter ab als die SPÖ in so einer Umfrage. Mhm. Da habe ich umgedreht. Deswegen sind Sie auch so eine zentrale Figur da drinnen. Mhm. Das hat das ganze Land gelesen und trotzdem gehen Sie mit keinem Wort darauf ein.
Ja, weil ich mich an das halte, was die Anwälte sagen, weil ich habe ja auch eine viel größere Geschichte zu erzählen, auch weil ja viel mehr in diesen vier Jahren oder fünf Jahren im Kanzleramt passiert sind und alles andere werden die Ermittlungen zeigen und werde mich dann auch, wenn es soweit ist, äußern und werde auch meine Sicht der Dinge darlegen und bin auch guter Dinge, dass sie das auch alles belegen kann, wie es wirklich war.
Ich muss Ihnen auch sagen, wir haben schon überlegt, ob man überhaupt das Buch besprechen soll, wenn diese große Lücke drinnen ist, ob das redlich ist, das Buch jetzt rauszubringen an Ihrer Stelle und ob man da mit einem Interview auch darauf eingehen soll. Aber es hat dann doch sehr interessante Passagen, die das Gespräch jetzt doch wertvoll machen für unsere Zuschauer, glaube ich. Es gibt einen Faden, der sich durchzieht. Das ist Ihre nach wie vor große Bewunderung für Sebastian Kurz. Sehr, sehr hohe Loyalität. Also Sie verlieren kein kleinstes Wort der Kritik in diesem ganzen Buch. Über Sebastian Kurz. Und zwar auch in so Phasen, die rückblickend vielleicht nicht so toll waren wie der erste Wahlkampf. Den beschreiben Sie sehr euphorisch, 2017. Nachträglich hat man ja erfahren, dass die ÖVP da Millionen mehr ausgegeben hat, als sie eigentlich durfte. Das ist ein Gesetzesbuch. Das kommt da auch gar nicht vor. Ist Ihnen das die Erwähnung nicht wert? Haben Sie das vergessen? Sehen Sie nur mal die rosaroten oder türkisen Seiten im Nachhinein?
Na, die Wahlkampffinanzierung wird ja erwähnt, aber ich gehe nicht darauf ein, weil es auch nicht mein Bereich war, für den ich zuständig war in diesem Wahlkampf. Und ja, wer sich erwartet hat, dass jetzt ein Buch gegen Sebastian Kurz schreibt, glaube ich, da wird enttäuscht sein, aber ich habe ja keinen Grund, irgendein schlechtes Wort zu verlieren, weil, deshalb habe ich das Buch ja auch geschrieben, es gibt schon ausreichend Bücher über Sebastian Kurz, aber vor allem von Leuten geschrieben, die einfach nicht unmittelbar dabei waren. Das mache ich denen gar nicht zum Vorwurf, aber die versuchen die Dinge aus ihrer Sicht ein bisschen einzuordnen, über Erzähltes oder sogar Weitererzähltem. Ich schreibe über Dinge, wo ich dabei war, was ich wahrgenommen habe und deshalb wollte ich eben meine Geschichte erzählen.
Sie schreiben auch, dass Sie, bevor Sie im Kanzleramt als Sprecher angetreten sind, eigentlich gar nicht gekannt haben. Das klingt ein bisschen seltsam, weil Sie ja doch eine sehr, sehr enge Beziehung zu ihm hatten, natürlich als Sprecher, der immer dabei ist.
Ja.
Ist das ein bisschen Litigation PR auch im Sinne dessen zu sagen, so Sebastian Kurz hatte mit dem alten Finanzministerium damals gar nichts zu tun mit diesen Umfragen, mit diesen Inseraten?
Na, also ich habe Sebastian Kurz wie viele andere aus den Medien hauptsächlich gekannt. Ich war natürlich früher auch in der jungen ÖVP, aber da zu einer Zeit, als Sebastian Kurz noch nicht Bundesobmann der jungen ÖVP war, also dort hatte ich mit ihm nie zu tun. Und auch dann habe ich vorher im Finanzministerium gearbeitet und war kein Mitarbeiter von Kurz und ich habe ihn vorher bei Parteiveranstaltungen getroffen. Ja, aber da geht es über Händeschütteln hinaus, wird dann vielleicht Smalltalk gesprochen, aber ich war ja kein Teil seines Teams. Und deshalb war es für mich umso mehr überraschender 2017, dass ich eben gefragt worden bin, obwohl ich eine komplett andere Lebensplanung hatte, weil ich wollte eigentlich aus der Politik aussteigen, nachdem Reinhold Mitterlehner zurückgetreten ist. Und ja, und dann kam der Anruf und die Frage. Und ich schildere es ja auch im Buch, dass ich mich geziert habe, nicht sofort zugesagt habe, eine Woche lang oder 5 Tage lang überlegt habe, ob ich diesen Job überhaupt machen soll. Und habe dann Ja gesagt, aber auch eigentlich nur für den Wahlkampf. Und dann haben wir die Wahl gewonnen. Ja, war natürlich euphorisch. Die ÖVP hat wieder Platz 1 erreicht nach 15 Jahren. Ja, und dann bin ich in seinem Team geblieben, habe mit den Koalitionsverhandlungen, mit den Freiheitlichen begonnen und dann eben der Einzug ins Kanzleramt.
Was auch sehr spannend ist als Einblick, ist Ihre Beschreibung der Koalitionsverhandlungen mit den Freiheitlichen und dann mit den Grünen. Man hat den Eindruck, dass Sie von der Zeit mit den Freiheitlichen ein sehr viel positiveres Bild haben als dann mit den Grünen. Dass eigentlich ab dem ersten Mal, wo die Grünen vorkommen mit den Koalitionsverhandlungen, spürt man richtig ihre Ablehnung zumindest. Man möchte fast sagen, so ein tief sitzendes Ressentiment gegenüber den Grünen. Hat das damit zu tun, dass Sie auch damit beteiligt waren, dass dann die Karriere von Sebastian Kurz zu Ende war und damit auch Ihre?
Nein, hat damit weniger zu tun.
Oder war das wirklich von Anfang an so?
Nein, so war es auch nicht. Ich war, muss sagen, schon früher auch ein Anhänger dessen, dass eigentlich diese zwei Programme gut sind für Österreich, dass auch einmal dem Klimaschutz mehr Aufmerksamkeit gegeben wird. Was aber in der Natur der Sache liegt, ist einfach, dass in den Parteiprogrammen die Freiheitlichen und die ÖVP viel näher aneinander liegen. Wir haben es dort mit einer Rechtspartei und einer, sagen wir, Mitte-Rechtspartei zu tun und die Grünen sind einfach links.
Weil Sie ja schon auch andere Sachen beschreiben, so ganz persönliche. So, Sie beschreiben so, dass Werner Kogler beim ersten Mal nur über Posten reden wollte, dass die Grünen dann ein vegetarisches Buffet mit regionalen Zutaten wollten, dann aber Schweinsbraten gegessen haben.
Ja, also aber ich glaube, das ist auch einmal für die Leser wichtig zu wissen oder einmal zu lesen, was die mediale Wahrnehmung ist, in dem ständig gesprochen wird, ich habe ja mit veganen Essen kein Problem, aber wenn ich dann hinkomme und sehe, dass sie alle ihr Fleisch am Teller haben, denke ich mir halt eben meinen Teil. Und dasselbe war halt eben auch bei anderen Fällen, wo ich denke, eben bei den Posten, in der öffentlichen Wahrnehmung ist immer so, als würde das den Grünen überhaupt nicht interessieren, aber als sie gemerkt haben, sie haben die Chance, in eine Regierung zu kommen, war das plötzlich doch ein Thema für sie.
Etwas, das sich durchs Buch durchzieht und vielleicht jetzt aus meiner Warte einer der interessantesten Aspekte ist, ist, dass da sehr gut rauskommt, wie wahnsinnig belastend so ein Job im Kanzleramt ist und wie unvereinbar mit Familie. Sie beschreiben sehr, sehr oft, wie Sie für Ihre 3 Kinder, die mit Ihrer Frau in Deutschland leben, kaum da waren, viele wichtige Dinge versäumt haben, wenn sie da waren, dann doch die ganze Zeit telefoniert haben. Also wirklich diese Zeit, die Sie dort im Kanzleramt waren, über 4 Jahre, eigentlich so gut wie versäumt haben bei Ihren Kindern. Ja. Wenn Sie da jetzt drauf zurückblicken, jetzt haben Sie ja auch mehr Zeit, hat sich das gelohnt?
Ich glaube, versuchen wir es ein bisschen aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich glaube, jeder, der im politischen Geschäft tätig ist und egal ob jetzt Regierung oder Opposition und egal in welcher Partei und auch bei Ihnen in den Medien alle versuchen, hier ihr Bestes zu geben. Und ich glaube, Sie, Frau Milborn, wissen ganz genau, was das für ein getriebener Betrieb ist und dass es dort eigentlich nie zur Ruhe kommt. Ich habe den Job immer gerne gemacht. Ich bin ja nicht gezwungen worden, diesen Job zu machen. Natürlich hat die Familie in meiner Sondersituation, dass sie seit 15 Jahren zwischen Deutschland und Österreich pendle, wirklich müssen in den sauren Apfel beißen und hat darunter gelitten. Ich habe immer gerne fürs Land gearbeitet. Ich habe immer gerne Kommunikation betrieben. Natürlich hat die Familie darunter gelitten. Ich auch natürlich. Aber ich habe jetzt in den vergangenen 3 Jahren kennengelernt, wie es ist, wenn man mehr Zeit für die Familie hat. Und aufholen kann ich die Zeit nicht, aber es hat sich in den letzten 3 Jahren einiges geändert und bin auch sehr froh für diese wertvolle Zeit jetzt.
Da sind Sie sehr offen, auch mit der psychischen Belastung, die diese Zeit, auch danach ja. Die Hausdurchsuchung, das beschreiben Sie sehr genau. Mhm. Sie haben jetzt sicher auch gesehen, der SPÖ-Chef in Oberösterreich ist ja zurückgetreten, auch aus diesem Grund. Der hat gesagt, so die Zeit mit den Kindern geht mir niemand zurück und das ist nicht vereinbar. Muss sich der politische Betrieb ändern, damit man sich nicht entscheiden muss und die Familie komplett darunter leidet und auch die eigene Psyche dann?
Ja, aber der politische Betrieb kann sich nur ändern, wenn sich auch Medien mitändern. Ich glaube, erst kürzlich ist wieder eine Studie veröffentlicht worden von Reuters, dass die Menschen ja von dieser Nachrichtenflut in der Zwischenzeit ja schon gesättigt sind und gar nicht mehr mitkönnen. Und das hat auch alles mit der Digitalisierung zu tun, mit dem gesellschaftlichen Wandel. Aber nehmen wir das Beispiel einfach her, wenn Puls24 will auch immer der erste Sender sein, der vielleicht eine Breaking News bringt oder die Schlagzeile der erste ist. Im Printbereich ist genau das Gleiche, im Online-Bereich auch. Und das ist eben eine Spirale, aus der niemand freiwillig rausspringen will, weil springe ich raus, bin ich auf verlorenen Posten. Das ist in der Politik genauso. Dort geht es darum, Themenführerschaft zu haben, vorne mit dabei zu sein, in der Reaktion immer der Erste zu sein, um Präsenz zu zeigen. Und dasselbe ist natürlich bei den Medien, die ständig darauf achten und schauen und davon getrieben sind, die Ersten zu sein. Und das Ergebnis ist eben, dass man dann so Rücktritte aus persönlichen Gründen erleben und die Leute, manche sagen, ja, ich mache da nicht mehr mit.
Zum Abschluss, Sie sind ja jetzt in einer sozusagen Bürogemeinschaft mit der ehemaligen türkisen Kerntruppe. Sebastian Kurz hat dort das Büro, Gernot Blümel, Elisabeth Köstinger, Viktor Niedermayer, Leute, mit denen Sie eng zusammengearbeitet haben. Was machen Sie denn eigentlich jetzt genau?
Also ich habe, nachdem ich mich entschieden habe, aus der Politik auszusteigen, habe ich mich selbstständig gemacht. Ich bin selbstständiger PR-Berater, habe spannende Projekte aus der Privatwirtschaft, kann auch dort meine Erfahrungen aus der politischen Kommunikation und eben aus dieser Hektik und Unterdruck arbeiten gut einbringen. Wir sind eine recht lustige und nette Bürogemeinschaft. Jeder hat seine Projekte und manchmal sieht man sich halt in der Früh an der Theke und trinkt dann Kaffee zusammen, aber eigentlich ist jeder mit seinen Projekten individuell beschäftigt.
Wenn Sie es jetzt sozusagen ganz von außen sehen, nochmal zurück auf Ihren Blick auf die derzeitigen Regierungsverhandlungen. Was halten Sie von der Entscheidung, diese Dreierkoalition zu verhandeln? Ist das richtig so, dass man die FPÖ gleich von vornherein ausgeschlossen hat als ÖVP?
Schauen Sie, Frau Milborn, ich habe dazu eine Meinung, aber ich glaube, geht der Öffentlichkeit auch nichts an und hat keine Relevanz. Ich glaube, es gibt genügend andere.
Sie waren ja schon sehr tief drin,
ja, das ist
schon interessant zu wissen.
Aber andersrum, ich glaube, es wäre, nachdem so viele ehemalige Arbeitskollegen von mir nach wie vor in diesem Geschäft, in der politischen Kommunikation, im Kanzleramt, in den Ministerien, in der ÖVP tätig sind, wäre es höchst unkollegial, wenn ich jetzt da irgendwie meine Meinung sagen würde. Es gibt genügend andere Leute in der ÖVP, ehemalige Politiker, die das gerne machen, die sich gerne selber reden hören, selber über sich lesen und sich selber gerne im Fernsehen sehen. Ich zähle zu dieser Kategorie nicht dazu und warte selber gespannt, wie alle anderen auch, wie diese Verhandlungen laufen.
Und ganz zum Abschluss noch zu Ihnen persönlich. Sie sind ja noch nicht einvernommen worden in der Causa, die Ihnen auch den Job gekostet hat und Sie auch sehr, sehr stark betroffen hat, wie man im Buch lesen kann. Mit welchem Zeitlauf rechnen Sie? Wann können wir damit rechnen, dass Sie auch über diesen Teil, den Sie jetzt aussparen, schreiben und sprechen können?
Keine Ahnung, Frau Milborn. Also nach wie vor, wir sind jetzt im 4. Jahr dieser Ermittlungen. Sie sind natürlich eine Belastung. Ich glaube, ich schreibe auch ausführlich darüber, was das aus einem Menschen macht. wenn eben eine Hausdurchsuchung passiert, wenn man Beschuldigter ist, wenn Medien darüber breit berichten. Habe lange daran arbeiten müssen, um wieder einmal in die Spur zu finden. Ich wäre fast daran zerbrochen. Jetzt sind wir im vierten Jahr. Ich glaube, es wird nicht von heute auf morgen aufhören.
Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für den Besuch im Studio.
Danke für die Einladung.
Ja, er wäre fast zerbrochen rund um die Ermittlungen zur Inseratenaffäre, sagt eben Johannes Frischmann, der ehemalige Pressesprecher der ÖVP bzw. von Sebastian Kurz, zu unserer Infochefin Corinna Milborn. Und jetzt?
Jetzt bei uns ja weiter mit Wild umstricken und mit Werner Seeg. Und da geht es natürlich auch unter anderem um die Regierungsverhandlungen. Einen schönen Abend. Bis morgen.